NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
In dieser Woche liest Nico Holonitsch 4 weitere Auszüge aus Erich Kästners satirischem Roman Der Gang vor die Hunde von 1931, Urfassung seines Buchs Fabian, die Geschichte eines Moralisten. Fabian hat Dr. Cornelia Battenberg kennengelernt, Volontärin bei einer Berliner Filmgesellschaft. Sie verlieben sich ineinander und, große Überraschung, sie haben zufällig beide dieselbe Adresse. Auch Cornelia wohnt möbliert bei der Witwe Hohlfeld. Sie verbringen eine verliebte Nacht miteinander, aber als Fabian am nächsten Morgen zu seiner Arbeit in die Zigarettenfabrik geht, erwartet ihn eine böse Überraschung, die Kündigung. Er lässt sich seinen restlichen Lohn auszahlen und geht, statt zu arbeiten, spazieren.
Er stieg langsam auf das Plateau des Kreuzberges und setzte sich auf eine Bank, die der Pflege des Publikums empfohlen war. Auf einem Schild stand: Bürger, schont eure Anlagen. Der Magistrat hatte den außerordentlich zweideutigen Satz unterschrieben. Der Magistrat musste es wissen. Fabian betrachtete den riesigen Stamm eines Baumes. Die Rinde war von 1000 senkrechten Falten zerpflückt. Sogar die Bäume hatten Sorgen. 2 kleine Schüler gingen an der Bank vorbei. Der eine, der die Hände auf dem Rücken verschränkt hielt, fragte gerade empört: Soll man sich das gefallen lassen? Der andere ließ sich mit der Antwort Zeit. Gegen die Bande kannst du gar nichts machen, meinte er schließlich. Was sie weitersprachen, war nicht mehr zu hören. Von der anderen Seite des Platzes näherte sich eine merkwürdige Gestalt. Ein alter Herr mit einem weißen Knebelbart und mit einem schlecht gerollten Schirm. Statt eines Mantels trug er eine grünliche, verschossene Pelerine und der Kopf gipfelte in einem steifen, grauen Hut, der vor Jahren schwarz gewesen sein mochte. Der Pelerinenträger steuerte auf die Bank zu, ließ sich, eine Begrüßungsformel murmelnd, neben Fabian nieder, hustete umständlich und zeichnete mit dem Schirm Kreise in den Sand. Er machte einen der Kreise zu einem Zahnrad, brachte dessen Mittelpunkt mit dem Zentrum eines anderen Kreises durch eine Gerade in Verbindung, komplizierte die Skizze durch Kurven und Linien immer mehr, schrieb Formeln daneben und darüber, rechnete, strich durch, rechnete von neuem, unterstrich eine Zahl 2-mal und fragte: Verstehen Sie was von Maschinen? Bedaure, sagte Fabian. Wer mich sein Grammophon aufziehen lässt, kann sicher sein, dass es nie mehr funktioniert. Der alte Herr fuhr mit der Spitze seines schlecht gerollten Schirmes so lange über den Sand, bis die Rechnung weggewischt war. Vielleicht verstehen Sie mich, da Sie von Maschinen nichts verstehen, sagte er. Ich bin ein sogenannter Erfinder. Ehrenmitglied von 5 wissenschaftlichen Akademien. Die Technik verdankt mir erhebliche Fortschritte. Ich habe der Textilindustrie dazu verholfen, pro Tag 5-mal so viel Tuch herzustellen als früher. An meinen Maschinen haben viele Leute Geld verdient. Sogar ich. Der alte Herr hustete und zupfte sich nervös am Spitzbart. Ich erfand friedliche Maschinen und merkte nicht, dass es Kanonen waren. Das konstante Kapital wuchs unaufhörlich. Die Produktivität der Betriebe nahm zu, aber, mein Herr, die Zahl der beschäftigten Arbeiter nahm ab. Meine Maschinen waren Kanonen. Sie setzten ganze Armeen von Arbeitern außer Gefecht. Sie zertrümmerten den Existenzanspruch von Hunderttausenden. Als ich in Manchester war, sah ich, wie die Polizei auf Ausgesperrte losritt. Man schlug mit Säbeln auf ihre Köpfe. Ein kleines Mädchen wurde von einem Pferd niedergetrampelt. Und ich war daran schuld. Der alte Herr schob den steifen Hut aus der Stirn und hustete. Als ich zurückkam, stellte mich meine Familie unter Kuratel. Es passte ihnen nicht, dass ich Geld wegzuschenken begann und dass ich erklärte, ich wolle mit Maschinen nichts mehr zu schaffen haben. Und dann ging ich fort. Sie haben zu leben. Sie wohnen in meinem Haus am Starnberger See. Ich bin seit einem halben Jahr verschollen. Vorige Woche las ich in der Zeitung, dass meine Tochter ein Kind geboren hat. So bin ich nun Großvater geworden und laufe wie ein Strolch durch Berlin. Alter schützt vor Klugheit nicht, sagte Fabian. Leider sind nicht alle Erfinder so sentimental. Der alte Herr schlug sich stolz an die Brust und hustete wieder. Heute Abend übernachte ich Yorkstraße 93. Kurz bevor das Tor geschlossen wird, betrete ich das Haus. Wenn der Portier fragt, wohin ich will, sage ich, ich besuche Grünbergs. Die Leute wohnen in der 4. Etage. Der Mann ist Oberpostschaffner. Ich steige hinauf, ich gehe an der Wohnung der Familie Grünberg vorbei und klettere zum Dachboden. Dort setze ich mich auf die Treppe. Vielleicht ist die Bodentür offen. Manchmal liegt gar eine alte Matratze in irgendeiner Ecke. Morgen früh verschwinde ich dann wieder. Fabian notierte seine Adresse und gab sie dem alten Mann. Heben Sie sich den Zettel gut auf, und wenn Sie mal ein Portier vorzeitig von der Stiege holt, kommen Sie zu mir. Sie können auf meinem Sofa schlafen. Der alte Herr las den Zettel und fragte, was wird Ihre Wirtin dazu sagen? Fabian zuckte die Achseln. Wegen meines Hustens brauchen Sie sich nicht zu ängstigen, meinte der Alte. Wenn ich nachts in den dunklen Treppenhäusern sitze, huste ich überhaupt nicht. Ich nehme mich dann zusammen, um die Hausbewohner nicht zu erschrecken. Eine komische Lebensführung, was? Ich habe arm angefangen, ich war später ein reicher Mann, ich bin jetzt wieder ein armer Teufel. Es spielt keine Rolle. Wie es kommt, wird's gefressen. Fabian stand auf und sagte, er müsse weiter. »Was sind Sie eigentlich von Beruf?« fragte der Erfinder. »Arbeitslos«, erwiderte Fabian und schritt eine Allee zu, die in die Straßen Berlins zurückführte. Als er am Abend, taumelig von dem vielstündigen Marsch, die Wohnung betrat, wollte er sofort zu Cornelia und ihr sein Malheur berichten. Schon die bloße Vorstellung von der kommenden Szene rührte ihn tief. Vielleicht hatte er auch nur Hunger. Fabian betrat Cornelias Zimmer. Was würde sie zu der Kündigung sagen? Aber Ruth Reiter, die Bildhauerin, saß da, sah elend aus, war gar nicht erstaunt, ihm hier zu begegnen und resümierte, was sie der Battenberg ausführlich schon berichtet hatte. Die kleine Kulb war in die Charité gebracht worden. Sie hatte innere Verletzungen davongetragen und Wilhelmi, der Todeskandidat mit dem Holzbein, lag seit gestern Nacht im Atelier, kriegte keine Luft, keuchte und beschäftigte sich mit Sterben. Cornelia hatte ein paar Tassen, Teller und Bestecke aus ihrem Koffer geholt, etwas zum Essen besorgt und den Tisch hübsch garniert. Sogar eine weiße Decke und ein Blumenstrauß waren vorrätig. Die Reiter sagte, sie gehe jetzt. Aber ehe sie es vergesse, ob denn niemand wisse, wo der junge Labude wohne. Es war klar, dass sie nur deshalb gekommen war. Sie hatte gehofft, von ihrer Schulfreundin Fabians Adresse und durch Fabian Labudes Wohnung zu erfahren, da ihr das Personal der Grunewald-Villa keine Auskunft hatte geben können. »Ich weiß, wo er wohnt«, meinte Fabian. »Außerdem hat er bis vor wenigen Minuten nebenan in meinem Zimmer gesessen. Die Adresse darf ich nicht sagen.« »Er war hier?« rief die Bildhauerin. »Auf Wiedersehen!« Sie rannte davon. »Ihr fehlt die Seelo«, sagte Cornelia. »Ihr fehlt die schlechte Behandlung«, sagte Fabian. »Mir nicht.« Sie küsste ihn und zog ihn an den Tisch, dass er ihre Vorbereitung zum Abendessen bewundere. »Gefällt dir das?« fragte sie. »Großartig! Sehr schön! Sei übrigens so nett und sage mir immer, wenn es etwas zum Bewundern gibt. Was mir gefällt, merke ich nicht. Du musst mich mit der Nase darauf stoßen.« »Du hast nichts als Fehler«, rief sie. »Jeden einzelnen deiner Fehler könnte ich hassen. Alle miteinander habe ich lieb.« Während des Essens erzählte sie, dass sie morgen ihren Posten antreten solle. Sie war heute einer Reihe von Kollegen, Dramaturgen, Produktionsleitern und Direktoren vorgestellt worden und beschrieb das merkwürdige, weitläufige Haus, in dem bis unters Dach wichtige Leute saßen, aus einer Konferenz in die andere stürzten und der Entwicklung des Tonfilms das Leben sauer machten. Fabian verschob die Mitteilung auf später. Als sie mit dem Essen fertig waren, stellte sie einen Teller mit 2 belegten Broten beiseite und sagte lächelnd, »Die eiserne Ration.« »Du bist rot geworden«, rief er. Sie nickte. »Manchmal merkst du also doch, wenn es etwas zum Bewundern gibt.« Er schlug einen kleinen Spaziergang vor. Sie zog sich an. Er überlegte inzwischen, wie er ihr die Kündigung beibringen wollte. Aber der Spaziergang kam nicht zustande. Als sie vor dem Haus standen, hustete jemand hinter ihnen und ein fremder Mann wünschte guten Abend. Es war der Erfinder mit der Pelerine. »Die Beschreibung, die Sie mir von Ihrem Sofa gegeben haben, hat mir für heute den Spaß an sämtlichen Treppen und Dachböden verdorben«, erzählte er. »Ich habe um die Yorkstraße einen Bogen gemacht und bin hierher gekommen. Eigentlich mache ich mir Vorwürfe, dass ich Sie behellige, denn schließlich sind Sie selber arbeitslos.« »Arbeitslos bist du?«, fragte Cornelia. »Ist das wahr?« Der alte Herr entschuldigte sich umständlich, er habe gedacht, die junge Dame wisse Bescheid. »Heute Morgen hat man mir gekündigt.« Fabian ließ Cornelias Arm los. »Zum Abschied bekam ich 270 Mark in die Hand gedrückt. Wenn ich meine Miete vorausbezahlt habe, bleiben uns noch 190 Mark. Gestern hätte ich darüber gelacht.« Als sie den alten Herrn aufs Sofa gepackt und ihm die Stehlampe daneben gestellt hatten, denn er wollte an seiner geheimen Maschine herumrechnen, wünschten sie ihm gute Nacht und gingen in Cornelias Zimmer. Fabian kam noch einmal zurück und brachte dem Gast ein paar belegte Brote. »Ich verspreche Ihnen nicht zu husten«, flüsterte der Alte. »Hier darf gehustet werden. Ihr Zimmernachbar geht noch ganz anderen Vergnügungen nach, ohne dass die Wirtin, eine gewisse Frau Hohlfeld, die es früher nicht nötig gehabt hat, deshalb aus dem Bett kippte. Nur wie wir es morgen früh machen, weiß ich noch nicht. Die Wirtin findet ihre Möbel reizend, und dass ein Fremder die ganze Nacht auf ihrem Sofa biwakiert, würde sie ernstlich erzürnen. Schlafen Sie gut, ich wecke Sie morgen früh. Bis dahin wird mir schon was Passendes einfallen.« »Gute Nacht, junger Freund«, bemerkte der Alte und holte seine kostbaren Papiere aus der Tasche. »Empfehlen Sie mich dem Fräulein Braut.« Cornelia schien so glücklich, dass Fabian sich wunderte. Eine Stunde später fraß sie bereits die eiserne Ration auf. »Ach, ist das Leben schön«, sagte sie. »Wie denkst du über die Treue?« »Kau erst hinter, bevor du so große Worte aussprichst.« Er saß neben ihr, hielt seine Knie umschlungen und blickte auf das ausgestreckte Mädchen nieder. »Ich glaube, ich warte nur auf die Gelegenheit zur Treue. Und dabei dachte ich bis gestern, ich wäre dafür verdorben.« »Das ist ja eine Liebeserklärung«, sagte sie leise. »Wenn du jetzt heulst, ziehe ich dir die Hosen stramm«, drohte er. Sie kugelte aus dem Bett, zog ihren kleinen, rosafarbenen Schlüpfer an und stellte sich vor Fabian hin. Sie lächelte unter Tränen. »Ich heule«, murmelte sie. »Nun halte auch du dein Versprechen.« Dann bückte sie sich. Er zog sie aufs Bett. Sie sagte, mein Lieber, mach dir keine Sorgen.«
Zwölftes Kapitel. Der Erfinder im Schrank. Nicht arbeiten ist eine Schande. Die Mutter gibt ein Gastspiel.
Als sie am nächsten Morgen den Erfinder wecken wollte, war der schon aufgestanden, gewaschen und angezogen, saß am Tisch und rechnete. »Haben Sie gut geschlafen?« Der alte Mann war vorzüglicher Laune und schüttelte ihm die Hand. »Das geborene Schlafsofa«, sagte er und streichelte die braune Sofalehne, als handle sich's um einen Pferderücken. »Muss ich jetzt verschwinden?« »Ich will Ihnen einen Vorschlag machen«, meinte Fabian. »Während ich bade, bringt die Wirtin das Frühstück ins Zimmer, und da darf sie Ihnen nicht begegnen, sonst gibt's Krach. Wenn sie wieder draußen ist, sind Sie mir wieder willkommen. Dann können Sie ruhig noch ein paar Stunden hierbleiben. Ich werde Sie allerdings allein lassen, weil ich mich um Arbeit kümmern muss.« »Das macht nichts«, erklärte der Alte. »Ich werde in den Büchern blättern, wenn Sie erlauben. Wohin gehe ich aber, während Sie baden?
Ich dachte in den Schrank, sagte Fabian. Der Schrank als Wohnstätte, das war bis heute ein Privileg der Ehebruchslustspieler. Brechen wir mit der Tradition, verehrter Gastfreund. Ist Ihnen mein Vorschlag angenehm? Der Erfinder öffnete den Schrank, blickte skeptisch hinein und fragte, »Pflegen Sie sehr lange zu baden?« Fabian beruhigte ihn, schob den Wintermantel und den zweiten Anzug, den er besaß, beiseite und hieß den Gast einsteigen. Der alte Herr nahm seine Pelerine um, setzte den Hut auf, klemmte den Schirm unter den Arm und kroch in den Schrank, der in allen Fugen krachte.
»Und wenn sie mich hier findet?«
»Dann ziehe ich am ersten aus.« Der Erfinder stützte sich auf den Schirm, nickte und sagte, »Nun scheren Sie sich in die Wanne.« Fabian schloss den Schrank zu, nahm vorsichtshalber den Schlüssel an sich und rief im Korridor, »Frau Hohlfeld, das Frühstück!« Als er das Badezimmer betrat, saß schon Cornelia, über und über eingeseift in der Wanne und lachte.
»Du musst mir den Rücken abreiben«, flüsterte sie. »Ich habe so entsetzlich kurze Ärmchen.«
»Die Reinlichkeit wird zum Vergnügen«, bemerkte Fabian und seifte ihr den Rücken. Später vergalt sie ihm Gleiches mit Gleichem. Zum Schluss saßen sich beide im Wasser gegenüber und spielten hohen Seegang. »Schrecklich«, sagte er, »in meinem Schrank steht inzwischen der König der Erfinder und wartet auf seine Befreiung. Ich muss mich beeilen.« Sie kletterten aus der Wanne und frottierten einander, bis die Haut brannte. Dann trennten sie sich.
»Auf Wiedersehen, am Abend«, flüsterte sie.
Er küsste sie. Er verabschiedete sich von ihren Augen, von ihrem Mund und Hals, von jedem Körperteil einzeln. Dann lief er in sein Zimmer. Das Frühstück war eingetroffen. Er sperrte den Schrank auf, der alte Herr stieg mit steifen Beinen heraus und hustete lange, um das Versäumte nachzuholen. »Nun der zweite Teil der Komödie«, sagte Fabian, ging in den Korridor, öffnete die Flurtür, schlug sie wieder zu und rief, »Großartig, Onkel, dass du mich mal besuchst. Tritt bitte näher.« Er komplimentierte die imaginäre Person ins Zimmer und nickte dem verwunderten Erfinder zu. »So, nun sind Sie offiziell eingetroffen. Nehmen Sie Platz. Hier ist eine zweite Tasse.«
»Und Ihr Onkel bin ich außerdem.«
»Verwandtschaftliche Beziehungen wirken auf Wirtinnen immer schmerzstillend«, erläuterte Fabian.
»Aber der Kaffee ist gut. Darf ich mir ein Brötchen nehmen?«
Der alte Herr begann, den Schrank zu vergessen.
»Wenn ich nicht unter Kuratell stünde, machte ich Sie zu meinem Universalerben, geehrter Herr Neffe«, sagte er und aß mit großer Andacht.
»Ihr hypothetischer Antrag ehrt mich«, entgegnete Fabian. Er verließ den Gast, der noch immer Kaffee trank, bat Frau Hohlfeld, den Onkel nicht zu stören, und ging zum Arbeitsamt seines Bezirks. Nachdem er 3 Beamte absolviert hatte, das heißt nach 2 Stunden, erfuhr er, dass er fehl am Ort sei und sich an eine westliche Filiale zu wenden habe, die speziell für Büroangestellte bestimmt war. Er fuhr mit dem Autobus zum Wittenbergplatz und ging in das angegebene Lokal. Die Auskunft war falsch gewesen. Er geriet mitten in eine Schar arbeitsloser Krankenschwestern, Kindergärtnerinnen und Stenotypistinnen und erregte als einziger männlicher Besucher die größte Aufmerksamkeit. Er zog sich zurück, trat auf die Straße und fand ein paar Hausnummern weiter einen Laden, der wie das Geschäft eines Konsumvereins aussah, jetzt aber eben jene Filiale des Arbeitsamtes darstellte, in der er sich melden sollte. Hinter dem ehemaligen Ladentisch saß ein Beamter. Davor standen in langer Kette erwerbslose Angestellte, legten einer nach dem anderen die Stempelkarte vor und erhielten den erforderlichen Kontrollvermerk. Fabian war erstaunt, wie sorgfältig diese Arbeitslosen gekleidet waren. Manche konnten geradezu elegant genannt werden, und wer ihnen auf dem Kurfürstendamm begegnet wäre, hätte sie fraglos für freiwillige Müßiggänger gehalten. Vermutlich verbanden die Leute den morgendlichen Gang zur Stempelstelle mit einem Bummel durch die vornehmen Geschäftsstraßen. Vor den Schaufenstern stehen zu bleiben, kostete noch immer nichts. Und wer wollte erkennen, ob sie nichts kaufen konnten oder ob sie es nur nicht wollten? Sie trugen ihre Feiertagsanzüge und sie taten recht daran. Denn wer hatte so viele Feiertage wie sie? Ernst und auf Haltung erpicht, standen sie in Reih und Glied und warteten, bis sie ihre Stempelkarte wieder einstecken durften. Dann gingen sie hinaus, als verließen sie eine zahnärztliche Klinik. Manchmal schimpfte der Beamte und legte eine Karte beiseite. Ein Gehilfe trug sie in den Nebenraum, dort thronte ein Inspektor und zog unregelmäßige Besucher der Kontrollstelle zur Rechenschaft. Von Zeit zu Zeit trat eine Art Portier aus der Tür und rief einen Namen. Fabian las die Drucksachen, die an den Wänden hingen. Es war verboten, Armbinden zu tragen. Es war verboten, Umsteigebilletts der Straßenbahn von den Erstinhabern zu übernehmen und weiter zu benutzen. Es war verboten, politische Debatten hervorzurufen und sich an ihnen zu beteiligen. Es wurde mitgeteilt, wo man für 30 Pfennige ein ausgesprochen nahrhaftes Mittagessen erhalten könne. Es wurde mitgeteilt, für welche Anfangsbuchstaben sich die Kontrolltage verschoben hatten. Es wurde mitgeteilt, für welche Berufszweige die Nachweisadressen und die Auskunftszeiten geändert worden waren. Es wurde mitgeteilt, es war verboten, es war verboten, es wurde mitgeteilt. Das Lokal leerte sich allmählich. Fabian legte dem Beamten seine Papiere vor. Der Mann sagte, Propagandisten seien hier nicht üblich und er empfehle Fabian, sich an die Stelle zu wenden, die für freie Berufe, Wissenschaftler und Künstler zuständig sei. Er nannte die Adresse. Fabian fuhr mit dem Autobus bis zum Alexanderplatz. Es war fast Mittag. Er geriet in der neuen Filiale in eine sehr gemischte Gesellschaft. Den Anschlägen entnahm er, dass es sich möglicherweise um Ärzte, Juristen, Ingenieure, Diplomlandwirte und Musiklehrer handelte. »Ich bin jetzt bei der Krisenfürsorge«, sagte ein kleiner Herr. »Ich kriege 24,50 Mark. Auf jeden Kopf meiner Familie kommen in der Woche 2,72 Mark. Und auf einen Tag für einen Menschen 38 Pfennige. Ich habe es in meiner reichlichen Freizeit genau ausgerechnet. Wenn das so weitergeht, fange ich nächstens an einzubrechen.« »Wenn das so leicht wäre«, seufzte sein Nachbar, ein kurzsichtiger Jüngling. »Sogar stehlen will gelernt sein. Ich habe wegen literarischen Hochverrats ein Jahr gesessen. Also es gibt erfreulichere Milieus.« »Es ist mir egal, wenigstens vorher«, erklärte der kleine Herr erregt. »Meine Frau kann den Kindern nicht mal ein Stück Brot in die Schule mitgeben. Ich sehe mir das nicht länger mit an.« »Als ob stehlen Sinn hätte«, sagte ein großer, breiter Mensch, der am Fenster lehnte. »Wenn der Kleinbürger nichts zu fressen hat, will er gleich zum Lumpenproletariat übergehen. Warum denken Sie nicht klassenbewusst, Sie kleine hässliche Figur? Merken Sie noch immer nicht, wo Sie hingehören? Helfen Sie die politische Revolution vorbereiten. Bis dahin sind meine Kinder verhungert. Wenn man sie einsperrt, weil sie geklaut haben, verhungern ihre werten Herren Kinder noch rascher«, sagte der Mann am Fenster. Der kurzsichtige Jüngling lachte und schaukelte entschuldigend mit den Schultern. »Meine Sohlen sind völlig zerrissen«, sagte der kleine Herr. »Wenn ich jedes Mal hierher laufe, sind die Schuhe in einer Woche hin und zum Fahren habe ich kein Geld.« »Kriegen Sie keine Stiefel von der Wohlfahrt?«, fragte der Kurzsichtige. »Ich habe so empfindliche Füße«, erklärte der kleine Herr. »Hängen Sie sich auf«, meinte der Mann am Fenster. »Er hat einen so empfindlichen Hals«, sagte Fabian. Dann ging ein Beamter durch den Warteraum und Fabian erkundigte sich, vorsichtig geworden, ob er Aussicht habe, hier abgefertigt zu werden. Der Beamte fragte nach dem Ausweis des regionalen Arbeitsamts. »Sie haben sich noch nicht gemeldet? Das müssen Sie vorher erledigen.« »Jetzt gehe ich wieder dorthin, wo ich vor 5 Stunden die Tournee begonnen habe?«, sagte Fabian. Aber der Beamte war nicht mehr da. Als er gegen Abend das Zimmer betrat, fand er seine Mutter vor. Sie saß auf dem Sofa, legte ein Buch beiseite und sagte, »Da staunst du, mein Junge. Man umarmte sich. Sie fuhr fort: Ich musste nachsehen, was du machst. Vater passt inzwischen auf, dass niemand ins Geschäft kommt. Ich hatte Sorgen um dich. Du beantwortest meine Briefe nicht mehr. 10 Tage hast du nicht geschrieben. Es ließ mir keine Ruhe, Jakob. Er setzte sich neben die Mutter, streichelte ihre Hände und erklärte, es gehe ihm gut. Sie betrachtete ihn prüfend.